Alice Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin. Angriff auf die Pressefreiheit. Geheimdienst überwacht auf 1. Und im Interview des Tages. Anwalt Tomanek warnt vor Aula-Prozess. Der Rubikon wurde überschritten. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Als beispiellosen Vorgang bezeichneten Beobachter das heutige Urteil des Landesgerichts Berlin. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik muss eine Bundestagspartei ihre Zentrale räumen. Betroffen ist die AfD, die im Herbst kommenden Jahres ihre Büros im Berliner Stadtteil Reinickendorf verlassen muss. Und zwar ein Jahr früher als ursprünglich im Mietvertrag vereinbart. Eine fristlose Kündigung, wie vom Vermieter gefordert, wies das Gericht jedoch zurück. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Hintergrund des Rechtsstreits ist die Wahlparty der AfD nach der Bundestagswahl im Februar. Der Vermieter warf der Partei vor, den Innenhof ohne Genehmigung genutzt und die Fassade des Gebäudes mit dem AfD-Logo angestrahlt zu haben. Die AfD sieht das Urteil dennoch nicht nur als Niederlage. Sie betont, dass die Zentrale nicht sofort geräumt werden muss und wertet dies als Teilerfolg. Stellvertretender Vorsitzender Kai Gottschalk erklärte: Die politische Debatte ist im Parlament zu führen und nicht im Gerichtssaal. Er sprach von einem politischen Angriff, bei dem rechtsstaatliche Ressourcen missbraucht würden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ordnet das Urteil als Teil einer Serie von Angriffen auf die Opposition ein und bewertet es als politisch motivierte Entscheidung.
Immerhin im Zelt schlafen, irgendwo auf einer Brache, muss die AfD noch nicht. Das gab es schon, auch hier in Berlin. Da hat die Partei auf diese Weise einen Parteitag durchgehalten, weil sie in der ganzen Stadt keine Räume fand. Und auch das Zelt war natürlich umringt von der Antifa. Für ihren letzten Bundesparteitag in Riesa, da bekam die Partei ein Gebäude und gleichzeitig Besuch. Wieder die Antifa, sie terrorisierte die ganze Stadt unter den wohlwollenden Blicken von Politik und im Grunde genommen auch der Polizei. Das alles muss man mitbedenken bei der Entscheidung des Landgerichts Berlin, dass die Partei ihre Bundeszentrale räumen muss. Hier nicht gerade sehr repräsentativ im Norden Berlins. Und dass die Räumung nicht sofort vollzogen wird, dass die AfD ein Jahr Zeit hat für den Auszug, ist es nun wirklich ein juristischer Sieg, wie die AfD es glauben machen will? Oder wollte die Politik und das Gericht, das ihr nicht weisungsgebunden ist, aber doch eine Einrichtung des Staates darstellt, einfach keine Bilder, auf denen Alice Weidel und Tino Chrupalla an allen Vieren aus dem Haus getragen werden? Ja, natürlich. Diese Räumung ist ein politischer Angriff. Auch wenn, und das hat die AfD eingeräumt, sie bei ihrer Wahlparty den Mietvertrag, sagen wir, großzügig ausgelegt hat. Denn man muss sich nur eine Frage stellen. Würde ein Gericht dieses Staates, das Konrad-Adenauer-Haus der CDU oder das Willy-Brandt-Haus der SPD, räumen, bloß weil sich da zum Beispiel ein Nachbar beschwert? Sie kennen die Antwort. Und deshalb wissen Sie auch, warum die AfD hier gehen muss.
Die massiven Attacken auf die AfD haben ihr Ziel bislang nicht erreicht. Die größte Oppositionspartei konnte ihre Position weiter ausbauen und legt in den Umfragen kontinuierlich zu. Eine aktuelle Erhebung im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks sieht die AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei 38% und damit stärker als die Regierungsparteien SPD und Linke zusammen. Damit wäre die Partei von Alice Weidel die klar dominierende Kraft im Land. In einem Jahr wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt und erstmals könnte die AfD realistische Chancen auf eine Regierungsbeteiligung haben. Die CDU lehnt zwar weiterhin strikt jede Zusammenarbeit ab, doch vom Bündnis Sarah Wagenknecht kommen nun neue Signale. Der stellvertretende Landesvorsitzende Peter Schabbel erklärte gegenüber auf eins: Wir schließen grundsätzlich keine Gespräche mit demokratisch gewählten Parteien aus, sehen aber derzeit auch keine Perspektive für eine Regierungsbeteiligung, egal in welcher Zusammensetzung. Vor einem Jahr hatte das BSW in Thüringen noch jegliche Gespräche mit der AfD abgelehnt. Nun scheint eine vorsichtige Annäherung nicht mehr ausgeschlossen. Die Angriffe auf die Pressefreiheit spitzen sich weiter zu und damit auch der Druck auf eine der Grundlagen jeder Demokratie. Wie am Freitag bekannt wurde, wird unser Sender auf 1 nun offiziell vom deutschen Inlandsgeheimdienst überwacht. Und zwar mit sogenannten nachrichtendienstlichen Mitteln. Laut Verfassungsschutz sind daran nicht nur deutsche, sondern auch ausländische Partner beteiligt. Konkrete Details nannte die Behörde nicht. Parallel dazu plant die österreichische Regierung Änderungen der Mediengesetze, die gezielt darauf abzielen sollen, die Reichweite von auf 1 einzuschränken. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet sieht in diesem Vorgehen eine klare Panikreaktion auf den wachsenden Erfolg unabhängiger Medien. Wörtlich sagte er: Das System wird aggressiv, weil auf 1 die Systemmedien vor sich hertreibt und weil wir als Eisbrecher der alternativen Medienlandschaft zahlreiche Kollegen ermutigt haben, sich gegen den Strom zu stellen, was für das System immer mehr zum Problem wird. Die neuerliche Eskalation gegen auf 1 reihe sich ein in die vielen Versuche, Bürger einzuschüchtern. Eine Strategie, mit der sich der Verfassungsschutz selbst in eine düstere Tradition stellt, meint auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Er meint, dass der Geheimdienst am Telefon mithört, dürfte Millionen Deutschen noch bekannt vorkommen. Die Überwachung von auf 1 durch den deutschen Geheimdienst hat in Österreich für Empörung gesorgt. Der Mediensprecher der FPÖ, Christian Hafenecker, sprach von einem demokratiepolitischen Tabubruch. Das Vorgehen der Behörden in der Bundesrepublik erinnere zunehmend an totalitäre Regime. Zugleich forderte er Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zu einer diplomatischen Reaktion auf. Denn, Zitat, Lauschangriffe und Schnüffeleien eines am Gängelband der deutschen Regierung hängenden deutschen Verfassungsschutzes gegenüber österreichischen Medien sind nicht zu tolerieren. Die Überwachung von auf 1 durch den Geheimdienst zeigt, wie weit das System mittlerweile geht. Mit totalitären Methoden soll nicht nur unabhängiger Journalismus unterdrückt, sondern auch kritische Bürger eingeschüchtert werden. Doch wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Auf 1 wird auch diesen Angriff abwehren. Für Wahrheit und Freiheit. Damit wir diesen Kampf führen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Mit jedem Einkauf im Auf1-Shop helfen Sie uns weiterhin, für Sie da zu sein. Als kritische Stimme und als Medium der Aufdeckung. Schauen Sie sich doch einmal um unter www.auf1.shop. Großbritannien steht vor einem drastischen Schritt in Richtung digitaler Kontrolle. Die Regierung unter Premierminister Keir Starmer plant die Einführung einer verpflichtenden digitalen Identität für alle Bürger. Das kündigte Starmer am Freitag in einer Rede an. Offiziell soll das System der Bekämpfung illegaler Migration dienen und den Staat modernisieren. Bürgerrechtsorganisationen wie die Open Rights Group schlagen jedoch Alarm. Sie warnen, dass eine EID einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde. Bürger müssten künftig bei nahezu allen Lebensbereichen ihre digitale Identität nachweisen. Sei es beim Arzt, bei Wahlen oder auf Jobsuche. Auch die patriotische Oppositionspartei Reform UK kritisiert die Pläne scharf. In einer Pressemitteilung sprach sie von einer zynischen Täuschung, die den Wählern suggerieren soll, dass man illegale Migration bekämpfe. Die Sorge wird durch frühere Erfahrungen mit digitalen Systemen noch verstärkt. Bereits bei der Einführung elektronischer Visa war es wiederholt zu Datenpannen und Systemausfällen gekommen. Der wachsende Digitalzwang, ob durch EID in Großbritannien oder den geplanten digitalen Euro in der EU, könnte den Widerstand in Europa jedoch noch verstärken, meint der österreichische Aktivist Martin Rutter.
Und das wird ganz fundamental für diesen Staat, ist der Zusammenbruch der Banken. Die Globalisten planen den Bankenzusammenbruch. Der digitale Euro ist ein Schritt dafür, dass dieser Bankenzusammenbruch kommen wird. Damit wollen sie die Umschichtung zu BlackRock und Co. veranlassen. Und da werden nicht mehr Massen auf die Straße gehen, da werden Massen vor den Gemeindeamten, vor den Bezirksämtern, vor den Landesregierungen stehen. Und da wird sich sehr viel in der Geschichte Österreichs entscheiden, weil das wird kommen und dann ist die Frage, wer ist dann an der Macht und wie regieren und agieren diese Menschen, die dann an der Macht sind. Dann reden wir nicht mehr von Demonstrationen in Wien, dann wird es Hunderte oder Tausende in Österreich geben.
Die Opposition steht in Deutschland unter wachsendem Druck. Der digitale Euro soll zusätzliche Kontrolle über die Bürger ermöglichen. Beides geschieht vor dem Hintergrund einer massiven Deindustrialisierung, die sich besonders in der Autoindustrie zuspitzt. Am Donnerstag kündigte der Zulieferer Bosch die Streichung von 13.000 Stellen an. Betroffen sind vor allem Arbeitsplätze in der Region Stuttgart sowie in weiteren Werken im Südwesten Deutschlands. Allein 3.500 Jobs stehen direkt in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs auf der Kippe. Zuvor hatte bereits der Autobauer Stellantis angekündigt, seine Werke zeitweise zu schließen, darunter auch Standorte der deutschen Tochter Opel. Nach Einschätzung der alternativen Gewerkschaft Zentrum ist diese Entwicklung Folge einer verfehlten europäischen Wirtschaftspolitik. Zentrum-Vorstand Thomas Scharfi erklärte gegenüber auf 1. Überzogene Umweltauflagen und ein überhasteter Elektro-Only-Kurs haben die Industrie in eine Sackgasse geführt. Das Ergebnis dieser Politik ist nicht Klimaschutz, sondern Deindustrialisierung. Mit massiven sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Während die Industrie zehntausende Stellen abbaut, spitzt sich die finanzielle Lage der deutschen Sozialkassen dramatisch zu. Nach aktuellen Berechnungen des Arbeitskreises Soziales und Arbeit im Bundestag werden die Rücklagen aller großen Sozialkassen spätestens bis 2028 vollständig aufgebraucht sein. Bereits ab 2025 benötigen mehrere Kassen zusätzliche Kredite in Milliardenhöhe, um ihre Liquidität aufrechtzuerhalten. Besonders dramatisch ist die Lage bei der Bundesagentur für Arbeit. Bis Ende dieses Jahres wird ihre gesamte Rücklage von 3,2 Milliarden Euro verbraucht sein. Bis 2029 wird sie bis zu 12 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen müssen. Auch die Pflegeversicherung und der Gesundheitsfonds haben ihre Reserven bereits auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum abgesenkt. Schon ab 2025 bzw. 2026 sind sie auf frisches Geld angewiesen. Damit schreiben alle vier großen Sozialkassen Renten, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung dauerhaft rote Zahlen. Kritiker warnen, dass migrationsbedingte Mehrkosten die ohnehin angespannte Lage zusätzlich verschärfen. Die Folgen für die Bürger könnten drastisch sein. Nach aktuellen Prognosen könnten die Beitragssätze für Renten- und Krankenversicherung bis 2030 um jeweils rund 20% steigen. Das würde Millionen Arbeitnehmer und Arbeitgeber massiv belasten und die ohnehin fragile Wirtschaft weiter unter Druck setzen. Am Grazer Landesgericht für Strafsachen fand heute der vorerst letzte Prozesstag im Verfahren gegen den ehemaligen Aula-Chefredakteur Martin Pfeiffer statt. Wie bereits an den Vortagen wurden den Geschworenen erneut einzelne Artikel des Magazins präsentiert. Der von der Anklage bestellte Gutachter, der Historiker Dr. Moritz Fischer, bewertete dabei Begriffe wie Überfremdung, Globalismus oder Zionismus als Tarnbegriffe für NS-Rassentheorien oder die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung. Auch Begriffe wie Systempolitik oder Systemparteien könnten laut Fischer als Fortführung nationalsozialistischer Propaganda interpretiert werden. Auffällig war dabei, die gesamte Argumentation der Staatsanwaltschaft stützt sich auf diesen externen Sachverständigen. Dabei hatte die Verteidigung bereits zuvor vergeblich beantragt, Fischer wegen Befangenheit abzusetzen. Anlass war dessen Auftritt in einem Podcast mit dem Titel »Wie bekämpft man die Rechten, Herr Fischer?« Da der Prozess dem vorgesehenen Zeitplan inzwischen deutlich hinterherhinkt, wurde er heute vertagt. Die Fortsetzung ist für November angesetzt. Ein Urteil wird nun Anfang Dezember erwartet. Wie das Verfahren insgesamt vor dem Hintergrund dieses Prozessverlaufs zu bewerten ist, erläutert auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer in seinem Kommentar aus Graz.
Der Auler-Prozess sei ein Gesinnungsprozess, warnte auf 1 Chefredakteur Stefan Magnert zum Auftakt vergangene Woche. Und nach 9 Verhandlungstagen hat diese Warnung spürbar an Gewicht gewonnen. Von Beginn an hatte man als Beobachter den Eindruck, dass nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch Richter und Sachverständige bereits vollends von der Schuld des Angeklagten überzeugt sind. Auch eine gewisse Parteilichkeit, etwa als der Richter mit den Worten »Sind Sie sicher, dass Sie studiert haben?« kurzerhand die akademische Ausbildung des Angeklagten in Frage stellte, zeigte sich früh. Befremdlich wirkte zudem die zuletzt live im Gerichtssaal geäußerte Drohung der Staatsanwaltschaft, die Anklage wegen einer Aussage zur Wehrmacht auszuweiten. Spätestens hier rückte das Verfahren in die Nähe eines politischen Schauprozesses. Und besonders augenfällig, immer wieder betonen Richter und Staatsanwalt, dass viele der vorgeworfenen Begriffe und Texte zwar für sich nicht strafbar seien, in der Summe und in einem ominösen Gesamtbild aber doch einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz darstellen würden. Und so werden dem Angeklagten unter anderem die Rezensionen legaler und frei verfügbarer Bücher oder auch die Verwendung von Begriffen wie Globalismus und Überfremdung angelastet. Nun muss man die Inhalte der Aula keineswegs gutheißen oder gar teilen. Doch inzwischen warnen auch erfahrene Strafverteidiger, wie etwa Magister Werner Tomanek, dass mit diesem Prozess ein juristischer Rubikon überschritten werde. Ob das am Ende tatsächlich geschieht, liegt in den Händen der Geschworenen. Denn sie sind es, die Anfang Dezember ein Urteil sprechen werden. Angeklagten drohen jedenfalls bis zu 15 Jahre Haft.
Während im Aula-Prozess mit aller Härte gegen einen oppositionellen Journalisten vorgegangen wird, zeigt sich die Justiz in anderen Bereichen erstaunlich nachsichtig. Etwa bei Falschangaben im Asylverfahren. Das beweisen aktuelle Zahlen aus Deutschland. Eigentlich gilt dort ein noch von der Ampel verabschiedetes Gesetz. Wer im Asylprozess lügt, dem drohen bis zu 3 Jahre Haft. Doch in der Praxis bleibt dieses Gesetz nahezu wirkungslos. Der Grund sind fehlende Dokumente. Viele Asylbewerber legen gar keine Papiere vor und ohne diese Nachweise haben die Behörden kaum Möglichkeiten, Unstimmigkeiten in der Fluchtgeschichte aufzudecken. Laut einer Anfrage der AfD an die Bundesregierung hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bisher nur in 3 Fällen überhaupt eine Strafanzeige gestellt. Eine davon wurde inzwischen eingestellt. Die Beweise für den Schuldvorwurf ließen sich nicht erbringen, berichtet die Tageszeitung Die Welt. Damit wird deutlich, trotz der von Bundeskanzler Friedrich Merz groß angekündigten Migrationswende bleibt Asylbetrug in Deutschland de facto straffrei, während gleichzeitig bei politischen Prozessen, wie im Fall der Aula, mit aller Konsequenz vorgegangen wird. Am Donnerstag berichtete auf 1 über die umstrittenen Vielfaltsampeln in Hildesheim. von vielen Nutzern in sozialen Medien bereits als schwule Ampeln bezeichnet. Die Stadt hatte im Frühjahr 14 dieser Ampelanlagen aufgestellt. Eine Klage dagegen scheiterte am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Nun erhebt der Stadtverordnete Enver Sopjani von der Interkulturellen Liga, der die Klage eingereicht hatte, massive Vorwürfe gegen die Justiz. Gegenüber auf 1 erklärte Sopjani: Ich habe gehört, dass die Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts Hannover gegenüber den Medien erklärt hat, dass die sogenannten Vielfaltsampeln die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Meiner Auffassung zufolge ist es nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts, politische Statements abzugeben, sondern nach Recht und Gesetz Entscheidungen zu treffen. Auch inhaltlich kritisierte Sopjani die Maßnahme scharf und sprach von reiner Symbolpolitik. Ich bin dagegen, dass eine bestimmte Minderheit zur Schau gestellt und bevorzugt wird. Der Streit um die Ampeln dürfte damit noch lange nicht beendet sein. Auch politisch könnte das Urteil für neue Diskussionen sorgen. Die FPÖ startet einen zweiten Anlauf für einen Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Tod des früheren Spitzenbeamten Christian Pilnatschek. Im Zentrum steht der Verdacht, dass es bei den Ermittlungen zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen sein könnte. Darunter die Entfernung von Beweismitteln, verfälschte Untersuchungsergebnisse und die strafrechtliche Verfolgung von Journalisten, die zu dem Fall recherchiert hatten. Ein erster Versuch für einen solchen Ausschuss war im Frühjahr am Verfassungsgerichtshof gescheitert, weil gleichzeitig auch die Corona-Politik mit untersucht werden sollte. Diese Aufarbeitung soll nun in einem separaten Ausschuss erfolgen. Bevor der neue Untersuchungsausschuss starten kann, muss noch der Geschäftsordnungsausschuss im Parlament zustimmen. Doch bereits jetzt signalisieren Regierungsparteien und sogar die Grünen Unterstützung für den FPÖ-Antrag. Welche politische Brisanz der Fall Pilnatschek birgt, hatte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker schon im Februar im Gespräch mit auf 1 erläutert.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und zwar war es direkt am Tag vor dem Ableben von Christian Pilnatschek. Ich habe ihn getroffen beim Empfang in der ungarischen Botschaft anlässlich des Nationalfeiertages der Ungarn. Und er hat tatsächlich um ein kurzes Gespräch mit mir gebeten. Das hat ca. 25 Minuten gedauert. Er hat mir da einige Missstände aus der Justiz kundgetan, aus dem Justizministerium. Hat auch auf seinen eigenen Fall verwiesen und dass sein Disziplinarverfahren mutwillig verschleppt wird. Und er hat wirklich darum gebeten, einen Termin bei Herbert Kickl zu bekommen, um einmal gewisse Dinge durchzusprechen. So, jetzt muss man davon nicht alles Mögliche ableiten, aber eines ist auch klar, ich habe dort keinen Menschen kennengelernt, der wenige Stunden später in den Freitod geht. Also da, glaube ich, muss man wirklich noch viel genauer hinschauen.
Der Aula-Prozess in Graz sorgt vielfach für Kritik. Strafverteidiger Werner Tomanek warnt etwa vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Mehr dazu jetzt im Interview des Tages.
Der Aula-Prozess in Graz birgt politischen Sprengstoff. Nicht nur wegen der Vorwürfe an sich, sondern auch bezüglich der Art und Weise, wie das Verfahren geführt wird. Kritiker warnen vor einem Gesinnungsprozess und einer Gefahr für die Meinungsfreiheit. Über die juristischen Hintergründe und auch die problematischen Aspekte des Verfahrens spreche ich jetzt mit dem erfahrenen Strafverteidiger Magister Werner Tomanek, der seit Jahrzehnten Verfahren nach dem Verbotsgesetz begleitet. Herr Magister Tomanek, Sie befassen sich jetzt schon seit Jahrzehnten mit Verfahren nach dem Verbotsgesetz. Vor diesem Hintergrund, wie bewerten Sie denn den aktuell laufenden Aula-Prozess, vor allem aus anwaltlicher, juristischer Sicht?
Also er ist einzigartig. Sowas ist noch nie untergekommen in diesem Zusammenhang. Hätte ich auch nie geglaubt, dass man diesen Rubikon überschreitet, dass man jemanden praktisch für sein Anführungszeichen Lebenswerk kompiliert, alle Artikel, die er irgendwann erscheinen hat lassen in einem seiner Druckwerke, da wo jedes für sich nicht verfolgt war, dann alle zusammenschreibt und sagt, die Summe all dieser Äußerungen ergibt doch eine wohlwollende Sicht der Dinge und auch ist in Summe dann, bedeutet das, wir haben die einzelnen Dinge haben wir zwar nicht angezeigt, aber die Summe zeigt von einer Gesamtgesinnung, die es verfolgungswert macht, und wir sind dann in einem Strafbereich von 5 bis 15 Jahren. Okay. Also, aus heiterstem Himmel, ich wüsste auch nicht, dass dieser Paragraph jemals in der Zweiten Republik angewandt worden wäre.
Wie erklären Sie sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt ausgerechnet jetzt so ein Prozess ins Rollen kommt? Hat das irgendeinen Hintergrund aus Ihrer Sicht oder gibt es einen Grund?
Schauen Sie, es hat sich ja alles geändert. Es gibt keine Zeitzeugen mehr, keine Lebenden. Vor 20, 30 Jahren war es undenkbar. Da waren ein Gutteil der Richter am obersten Gerichtshof teilweise vorbelastet, teilweise aufgrund des Amnestiegesetzes wieder tätig. Gleiches hat für die Laienrichter gegolten, für die Geschworenen. Sie hätten nie jemanden, der wirklich gewusst hat, was die Nazi gemacht haben, welche Verbrechen es gab, dazu braucht, dass er jemanden wegen einer nicht nachvollziehbaren Straftat, die plötzlich strafbar sein soll, wo man ein Opfer gibt, wo es keine Geschädigten gibt, zu 15 Jahren oder zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Wenn man sich überlegt, wie das Haager Tribunal urteilt, bei 200 Tode, bei 1000 Morde gibt es 15 Jahre, 10 Jahre, und dann für gesammelte Werke, da steht dann drin, der Honzig ist insgesamt nicht zu all dem verurteilt worden, was dem Strafe droht, weil der hat 3 G-Anklagen immer nur gehabt und der hat 3 Tore, und das ist natürlich schon eine neue Qualität.
Interessant ist auch, dass die Anklage auf sogenannten Gutachten von Sachverständigen basiert, in einem Fall auch von Dr. Oliver Radkolb, Zeithistoriker, der aber durchaus auch in der Öffentlichkeit als links wahrgenommen wird. Wie bewerten Sie denn generell die Rolle von Gutachtern und Sachverständigen in diesem Zusammenhang?
Ich meine jetzt, es wird Auftragstäter in dem Zusammenhang, um irgendwelche unliebsamen Weiterungen zu vermeiden. Natürlich macht es einen seltsamen Eindruck, aber wer wird denn schon Ordinarius in so einem Institut, was genau dafür bestellt ist, um die Sicht der Dinge aus dieser Perspektive darzustellen, und der immer schon in diese Richtung publiziert hat, wo absehbar war, dass der nicht unbefangen und ohne Emotionen an dieses historische Thema herangehen kann, dass das Gutachten das Urteil ist, und auch wenn man sich anschaut, den gesamten Akt und auch die Art der Verhandlungsvorbereitung durch den Vorsitzenden, ist ja eh klar, wie es ausgesollen. Und welche 8 Österreicher können in ein paar Stunden oder vielleicht in 2 Tagen, die all das lesen, sinnerfassend, und sie aus dem ein Urteil bilden, wo man vielleicht zum gegenteiligen des erwünschten Ergebnisses, nämlich so nicht schuldig, kommt.
Sie haben schon einmal erwähnt in der Eingangsfrage, immer wieder wird argumentiert, auch von der Anklage im Verlauf des Prozesses, dass einzelne Aussagen, die man ihm vorwirft, zwar nicht strafbar seien, aber eben im Gesamtbild sozusagen propagandistisch, NS-propagandistisch gewertet werden würden. Wie ist das juristisch überhaupt zu beurteilen?
Ein Wahnsinn natürlich, ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff an sich. Das Verbotsgesetz der 3G im Speziellen ist ja per se verfassungswidrig, wäre ja nicht ohnehin in Verfassungsrang beschlossen. Aber in einer Bestimmung, wo drinnen steht, wer sich anders als in der von 3a bis f bezeichneten Art und Weise betätigt, na, was heißt das? Wer aber für den Bau von Autobahnen ist, weil der Hitler halt auch Autobahnen baut, betätigt sich das im anderen als von A bis F und betätigt sich im Sinne von 3G im nationalsozialistischen Sinne oder nicht. Das ist immer weit gespannter geworden, diese Interpretation. Und Strafrecht muss klar sein. Wer eine fremde bewegliche Sache mit dem Vorsatz wegnimmt, sich durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, da ist alles drin, was den Diebstahl ausmacht. Beim 3G und wer alles andere macht, ist auch Nazi, ist dürftig. Und umso schlimmer diese Bestimmung, wer Kleinigkeiten macht, die per se nicht strafbar sind, die man in Summe aber durchaus so auch so sehen kann, führen zu einer Anklage aufgrund von einem Gutachten, wo der Herr Radkolb offensichtlich sein Lebenswerk, was schon so 17 Mal im wissenschaftlichen Auftrag in seiner Unitätigkeit eh schon Zeit gekriegt hat, dann hier verarbeitet wieder zu einem Anführungszeichen Gutachten, einem sachlichen, was Entscheidungsgrundlage sein soll, das ident mit der Anklageschrift, wortgleich.
Was auch interessant ist, dass der Stein des Anstoßes ja schon 2018 geliefert wurde, als die NGO SOS Mitmensch ein Dossier an die Justiz übermittelt hat. Mhm. Dann hat man begonnen zu ermitteln und 5 Jahre später, 23, hat man dann erst Anklage erhoben und jetzt wird 2 Jahre später verhandelt. Also diese extreme zeitliche Verzögerung, welche Rolle spielt die aus Ihrer Sicht?
Naja, also beginnen wir mit der zeitlichen Verzögerung für Edge 1945. Also eigentlich hat es damals schon begonnen, dass nichts gemacht worden ist wegen viel schlimmerer Dinge. Dass dem allein im Kabinett Kreisky vier schwer vorbelastete als Minister gesessen sind, was keinen gestört hat, weil der Kreisky hat gesagt, man kann nicht dazulernen, man kann gescheiter werden. Und diese Generation der Leute, die Geschichte erlebt haben und erkannt haben, wer sind wirklich die Besen und wer nicht, wo ist der soziale Störwert von dieser Publikation, die eh nicht mehr erscheint, die keiner liest. Das habe ich schon im Zusammenhang mit Gerd Honsig gesagt. Der ist noch verurteilt worden für irgendwelche Gedichte, die waren mir bekannt. Die waren wirklich schlecht und die haben keine 15 Leute gelesen. Wenn man heute ins Internet, wenn man das falsche Knopf drückt, ist man in einem Nazi-Kosmos, den kann man sich ja gar nicht einmal ausdenken. Also so verquert. Kann man ja gar nicht sein, dass man das einfiele, was man dort offensichtlich findet, auch an falschen Dingen.
Schon die NGO SOS Mitmensch angesprochen, die hat zu Beginn dieser Woche auch eine umfangreiche Liste veröffentlicht von FPÖ-Politikern, die da inseriert mal haben in der Aula und haben gesagt, diese FPÖ-Politiker sitzen quasi mit auf der Anklagebank. Ist das vielleicht das Ziel eigentlich dieses Prozesses, hier auch politisch?
Das ist das Ziel derartiger Organisationen. Ist ein Denunziantenverein, so wie mehrere andere, der, ich weiß nicht, wie die demokratisch legitimiert wären oder wer die gefragt hat um ihre Meinung. Aber es gibt anscheinend welche, die haben es gefragt und die publizieren. Die geben dir dann auch den Raum, diese denunziatorischen Dinge zu sagen. Aber in Wirklichkeit ist das eine widerliche Anpotzerei.
Es wird ein Urteil erst im November oder Dezember erwartet, weil man zeitlich auch nicht durchkommt. Ein Schuldspruch. Welche Folgen hätte der aus Ihrer Sicht für Meinungsfreiheit und auch die öffentliche Debatte?
Noch einmal, es ist jetzt ein Schritt gemacht worden, wo man überhaupt, weil man nicht mehr in die Zukunft denken muss, sondern jeder Ältere, der allenfalls also aktiv tätig war oder vielleicht sogar publiziert hat, muss an die Vergangenheit denken, ui, was habe ich im Laufe meines Lebens alles publiziert, reden gehalten, was habe ich inhaltlich transportiert, wo man aus dem Sukkus zu dem Ergebnis kommen könnte, das kann ich nämlich nicht mehr verhindern, so wie das, wenn ich sage, gut, ich lasse die Finger davon, ich ziehe mich zurück aus dieser Szene, aber das kriege ich nie wieder weg. Das ist so wie im Internet, was im Internet ist, merkt das Internet. Und diese Dinge, das ist also wirklich, wirklich diabolisch, diese Vorgangsweise.
Jetzt haben Sie generell viel mit dem Verbotsgesetz zu tun. Ist dieses Gesetz aus Ihrer Sicht, provokant gefragt, noch zeitgemäß? Braucht es eine Reform oder ist das sozusagen legitim?
Es ist Teil unseres unserer Verfassungsordnung, unserer Rechtsordnung. Es ist historisch erklärbar, historisch verständlich und es ist obsolet historisch. Dieses Szenario, dieses Bedrohungsszenario, wenn man sich das Originalverbotsgesetz und die Kommentare teleologisch anschaut, die Gesetzwerdung, was war der Hintergrund, wovor hat man sich gefürchtet und wogegen wird das heute angewandt? Alles, was rechts ist, hat sofort einmal diese Keule und mit einer Stigmatisierung natürlich jedes Debatte, 20. April, Ernogel, Posting, wie es mit 1 bis 10 verfolgt, ist ja absurd. Wo ist das? Ist interessant bei den Prozessen, ist einzig, sie brauchen nie Dolmetscher für die Angeklagten. Und es ist mehrheitlich so, dass die Angeklagten keine erkennbaren Straftaten begangen haben im Sinne von einem Opfer. Sie haben nie privat, sie haben nur beleidigte, entrüstete, aber nicht im Sinne des Strafrechts relevante andere Prozessteilnehmer, die den Ablauf stören.
Sie haben es jetzt als historisch obsolet bezeichnet. Die Politik hat dieses Gesetz immer wieder ausgeweitet. Zuletzt auch vor, glaube ich, 1-2 Jahren war das. Wird das bewusst gemacht, um hier auch eine Waffe als Repression zum Beispiel zu haben, für Repression, um Hausdurchsuchungen zu rechtfertigen, indem man den Tatbestand auch immer weiter ausweitet?
Nein, es ist jetzt Vorwand einfach für die Gesinnungsschnüffelei. dass man bei der Hausdurchsuchung mittlerweile, aber die Polizei aus einem ganz anderen Grund bei ihnen vorstellig wird und die sehen ein historisch allenfalls belastetes Buch stehen, das können sie mitnehmen, sicherstellen und das kriegen sie nicht mehr zurück. Auch wenn es niemand gesehen hat. Es war keine Tatwaffe, sie haben es nicht propagandistisch hergezeigt. Die finden sie in einer Lade und weg ist. Also sie haben nichts damit getan, aber es unterliegt der Einziehung. Und da ist dann so die Frage, wo sind wir denn? Das ist unfassbar.
Die Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, die steigen ja. Eigentlich müsste ja das Gegenteil der Fall sein, oder?
Anzeigen kann ja kann ich sie alle 4 Stunden mal, dann steigen die Anzeigen gegen sie. Die Zahlen, die veröffentlicht werden, auch die antisemitischen Übergriffe und Straftaten, das sind Zahlen von Anzeigen. Von irgendwelchen NGOs oder sonst irgendwelchen subventionierten Denunziantenorganisationen. Aber die Frage ist, wie viele Verurteilungen gibt es dazu im Verhältnis zu den Anzeigen? Wie gehaltvoll sind die, was steht drinnen und woher kommen sie? Und gegen wen richten sie sich?
Herr Domenech, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Die Justizposse um die bekannte Patriotin Marla Svenja Liebig wird immer kurioser. Noch unter dem Namen Sven Liebig und mit männlicher Identität zu einer Haftstrafe wegen Meinungsverbrechen verurteilt, entzog die kritische Dame sich dem Strafvollzug im Frauengefängnis vor einem Monat durch Flucht. Das Justizministerium Sachsen-Anhalt musste nun einräumen. Liebig hatte diese Flucht sogar einige Tage zuvor auf dem Postweg angekündigt. Dennoch gelang es der bärtigen Feministin, die Behörden zu narren. Man darf gespannt sein, welche Kreise die Affäre Liebig noch ziehen wird. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.